Mein Name ist Volker Polas. Ich bin 53 Jahre alt, habe als Schüler mit Computern, 8-Bit-Computern in Berührung gekommen und interessiere mich seit dieser Zeit für diese Kisten. Bin auch bei den 8-Bit im Wesentlichen geblieben und bin sogar ein bisschen in der Geschichte zurückgegangen in die Vor-80er Jahre mit einer PDP-8, mit anderen 4-Bit-Computern, 8-Bit-Computern, alles, was es so in dieser Ära noch vor dem Z80 gab. Und bei der Beschäftigung mit so alten Computern bin ich vor 15 Jahren circa in der Bücherei über dieses Buch gestolpert, Einführung in die Mikroprozessoranwendung. Und in diesem Buch geht es um einen kleinen Einplatinencomputer, den ich mir dann später auch von einem der Autoren bekommen habe, so im Original, mit dem damals in den 80er Jahren im Fernsehen eine Reihe laufen sollte im WDR, wo Programmierung von Einchip-Mikrorechnern oder Mikrocontrollern gezeigt wird oder gelehrt wird. Als Prozessor ist hier oben drauf ein Z8671 und um diesen Prozessor soll es hier gehen. Dieser Prozessor ist von Zilog, ein Prozessor aus der Z8-Serie, nicht zu verwechseln mit dem Z80, der in den diversen Homecomputern vorkommt. Und der Z8671 ist eine spezielle Variante davon, die in 2 Kilobyte ROM ein komplettes BASIC-System enthält. Und wenn man sich das jetzt überlegt, 2048 Byte ist nicht besonders viel. Und da entsteht natürlich auch die Frage, wie passt ein BASIC-Interpreter in so wenig Speicher hinein. Denn wir schreiben das Jahr 1978, als dieser Prozess auf den Markt kommt, und Speicher ist nach wie vor sehr teuer. In den Jahrzehnten davor war es noch teurer, aber auch 1978 waren 4 Kilobyte RAM schon relativ viel und relativ teuer und 16 Kilobyte noch mehr. Und beim ROM sah es schon besser aus, aber nicht bei den Prozessoren, die dann fast das komplette System in einem Gerät hatten, in einem Chip hatten und der ROM war dann auch nicht so groß. Es gibt von Zilog diverse Anleitungen, zum Beispiel so eine 7-Chip-Computer-Beschreibung, wo also wirklich beschrieben wird, wie mit Hilfe von 7 Schaltkreisen drum insgesamt ein komplettes System aufgebaut wird. Das entspricht auch so etwa dem System. Hat eine serielle Ein-Ausgabeleitung, über die ein Terminal angeschlossen wird und die Maschine dann bedient wird. Und diverse Ein-Ausgabe-Ports für weitere Hardware. Der Prozessor wird mit 8 MHz getaktet, ist also so relativ schnell, braucht 2, 3, 4 Takte pro Maschinencode-Befehl und hat als Besonderheit, was der Z80 nicht hat, 124 Register, die in der Page 0 enthalten sind. Das heißt, sie werden wie der normale Speicher angesprochen oder wie normale Speicherplätze mehr oder weniger angesprochen und nicht wie üblich beim Z80 mit Registernamen A, B, C, D, E, F. Stimmt nicht ganz, was hier steht, der hat ein paar weniger. Das ist die größere Auswirkung für den Z8602. Kommt aber noch. So, das BASIC selbst, was diese Maschine hat, hat eine eindrucksvolle Liste an Fähigkeiten. Es ist komplett beschrieben in dem Heftchen, was man heutzutage alles im Internet findet. Als ich angefangen habe, vor 8 Jahren mich damit zu beschäftigen und Unterlagen zu suchen, gab es noch kaum was. Da war also das Webarchiv noch nicht so voll aufgebaut und es gab auch noch nicht diverse andere Interessenten, die sich da mit beschäftigt haben und Sachen rausgefunden haben. Ich habe ja dieses Handbüchlein auch relativ spät bekommen. Meine erste einzige Informationsquelle, die ich früher hatte, war wirklich dieses Buch und was dazu da drin steht. Gut, es sind 63 Seiten. Es sind wirklich, ich kann es jetzt hier nicht als PDF so aber das zeigen, voll beschrieben. Und man kann damit sehr gut lernen, diesen kleinen Prozessor zu programmieren. Es ist ein Tiny Basic. Tiny Basic heißt, im Wesentlichen, so von der Klassifizierung her, wir arbeiten mit Ganzzahlarithmetik im 16-Bit-Bereich, vorzeichenbehaftet, also plus 32.000 bis minus 32.000. Wir haben im Allgemeinen auch nur 26 Variablen vordefiniert von den Buchstaben A bis Z. Aber als weitere Besonderheiten kann diese Maschine komplette Arithmetik plus minus mal durch, Punktrechnung vor Strichrechnung. Sie hat noch eine Unsigned-Divisionsfunktion mit dem umgekehrten, also mit dem Backslash. Damit kriegt man dann höhere Zahlenbereiche hin und es kann diesen Bereich von 32.000 verlassen und auch positive Zahlen größer als 32.000 ausgeben bis hin 65.000. Es gibt Funktionen, es sind zwei Funktionen implementiert, End und User. 15 Basic-Schlüsselworte, die hier aufgeführt sind, Go, GoSub, GoDo, If, Then, Input, Let, List, New, Print, Printtext zur hexadezimalen Ausgabe, Rem, Return, Red, als Kurzform dafür, Run und Stop. Und als einzige Besonderheit, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, ist der Befehl In an dieser Stelle. Mit In kann man eine Eingabe von einem seriellen Stream lesen, beziehungsweise Kommandozeilenparameter, die beim Start übergeben werden können. Auch das ist eine Besonderheit von diesem Basic. Ich kann bei Run oder bei einem anderen Start mit GoTo tatsächlich noch Parameter übergeben, die dann auf diese Weise eingelesen werden. Erst wenn dieser Parameterpuffer leer ist, liest dann In von der normalen Standardeingabe. Bei Print kann ich diverse Formatierungsfunktionen machen. Ich kann Tabulatorausgaben machen, um spaltentreue Ausgaben oder Listen zu erreichen. Ich kann Zeichenketten ausgeben, Hexadezimalzahlen mit Hex davor ausgeben. Ich kann mehrere Befehle in eine Zeile schreiben. Es ist sehr umfangreich, sehr viel möglich. Dann geht es weiter, direkter Speicherzugriff, direkter Registerzugriff. Auch das ist möglich, sowohl lesend wie schreibend. Dafür gibt es den Add-Befehl und dieses kleine Dach. In der Beschreibung ist es immer ein Hochpfeil, der dafür geschrieben wird. Das ist einmal der 8-Bit-Zugriff lesenschreibend und der 16-Bit-Zugriff lesenschreibend. Also zum Beispiel mit dieser Funktion Pointer Pointer 8 greife ich auf das Register 8 zu, lese mir den Inhalt aus den Registern 8 und 9 aus, ergibt eine 16-Bit-Adresse und schaue dann mit dem nächsten Dach nach, welcher Wert steht auf dieser Hex-Adresse, die ich dann bekomme. Bekomme auch wieder einen 16-Bit-Wert zurück und schreibe den in die Adresse 2F04 als ein Byte, dann nehme ich das höherwertige Byte in dem Moment zurück. Also man kann wirklich Speichermanipulationen machen mit indizierten Zugriff und viel basteln und über diese Add-Funktion bekommt man dann auch so etwas hin wie ein Array-Zugriff. Über die Funktion User und über die Funktion Go sind Maschinencode-Aufrufe möglich. Man kann dieses Basic also auch im eigenen Maschinencode-Routine erweitern und damit dann auch komplexere Programme schreiben. Es gibt auch ein passendes Buch dazu, das nennt sich das First Book of Tiny Basic. In diesem Buch sind diverse Basic-Programme zu finden, zum Beispiel eine Tabellenkalkulation, einige Spiele und sowas alles. Und unter anderem ist in einem anderen Buch, wo ich nochmal drauf komme, auch ein Assembler geschrieben, in Basic, für diese Maschine wiederum. Also das Basic ist leistungsfähig, will ich damit sagen. Und die Frage bleibt also jetzt, wie kriegt man sowas alles programmiert, dass es in 2048 Zeichen passt? Ja, jetzt habe ich hier noch eine Seite dazu, noch ein bisschen mehr geschrieben. Der Editor, er enthält auch einen eingebauten Editor. Ich kann interaktiv Programme eingeben, testen, Zeilen einfügen, löschen. Ich kann mittels Escape und GoTo debuggen. Die Programmausführung lässt sich jederzeit durch Escape anhalten, auch im laufenden Betrieb. Der fragt also ständig seine serielle Schnittstelle ab, ob Escape gedrückt wurde und wenn ja, unterbricht er das laufende Programm. Ich kann mehrere Programme im Speicher halten und es ist auch ein Autostart eines Programms bei Power-On möglich. Das heißt, ich kann die ganze Maschine auch so bauen, dass mit einem ROM oder einem RAM beim Einschalten sofort das Basic-Programm abläuft, als wäre das ein Maschinencode-Programm. So, jetzt war die Frage, wie passt sowas alles in 2 Kilobyte rein? Das sind die 2 Kilobyte als ASCII-Dump. Und wenn man scharf hinschaut, sieht man drei Bereiche. Man sieht im unteren Bereich ein bisschen, wenn man richtig hinschaut, so Schlüsselworte. Hier steht Mazen, hier steht Prin. Da findet man noch User und End. Ein bisschen Stopp, hier hinten könnte man sehr gut erkennen. Das sieht also aus, ob im unteren Teil die Basic-Befehle stehen, also eine Art String-Tabelle. Hier von der Anzeige her mit dem Buchstaben immer den Punkt dazwischen. Sieht in einer anderen Darstellung noch besser zu sehen aus wie eine Sprungtabelle oder so eine Adresstabelle. Und das obere ist schön bunt durcheinander gewürfelt. Das sieht aus auf den ersten Blick so ja, wie Maschinencode-Block, wie der für den Z8-Prozessor auch so aussieht, wenn man den so in dieser ASCII-Darstellung anschaut. Wenn man das siebte Bit mal abschneidet, dann wird der Text unten noch ein bisschen besser lesbar. Dann wird aus dem Prino ein Print, ein Hex mit einer Klammer und ein Stopp, ein P und so weiter. Also es sind wirklich an dieser Stelle schon die Basic-Befehle zu erwarten. Hier ist schon die erste Optimierung. Mit dem gesetzten siebten Bit beim letzten Zeichen spart man sich ein Schlussbit oder ein Schlussbyte hinten dran zu hängen oder auch ein Längenbyte. Sind dann auch nur 15 Byte, die ich an dieser Stelle spare, aber 15 Byte bei 2048 möglichen ist wieder eine ganze Menge. So. Was macht man, wenn man jetzt sowas analysieren will? Erstmal das durch einen Standard-Reassembler jagen und schauen, was so rauskommt, ob man irgendwas erkennen kann, machen kann. Das ist nochmal der Dump von dem System. Der Dump habe ich, den habe ich direkt mit dem System hier abgegriffen. Und den habe ich jetzt leider hier nicht drauf. Deswegen einfach mal glauben, was ich da jetzt... Ich habe leider nicht meinen Rechner da, der hat Tücken der Technik. Ganz moderner Rechner ließ sich hier nicht anschließen, hat kein HDMI-Signal ausgegeben. Deswegen habe ich jetzt einen Ersatzrechner hier gerade da. Entschuldigung. Da bin ich wieder. Man sieht im vorderen Teil den Bereich, man kann es ja nachverfolgen, wo beginnt der Prozessor mit seinem Einsprung, wie startet die ganze Geschichte, wie geht es dann weiter. Man kommt dann ziemlich schnell in einen Block, wo man erkennt, was der so alles treiben könnte, erstmal um eine Speicherkonfiguration zu ermitteln und. Aber danach bekommt man keinen richtigen Ablauf. Einen klassischen Basic-Interpreter, wenn man den disassembliert oder sich anschaut, würde man eigentlich erwarten, ich finde eine Methode, woran steht und von der aus dann weiter abgearbeitet wird oder eine Edit-Methode und vor allen Dingen hängt das alles irgendwie zusammen. Ist aber nicht der Fall. Ich habe nur diverse kleine Routinen. Die Routinen finde ich in der Adresstabelle wieder, aber es ist erstmal nicht erkennbar, was diese Routinen treiben. Vor allem ergibt dieser hintere Teil, wo die Basic-Codes dazwischen stehen, überhaupt keinen Sinn. Man kann ein bisschen, man sieht die Texte dazwischen, aber alles, was dazwischen ist, ist kein Code und auch nicht irgendwie Adressen oder irgendwas anderes. Es war für mich eine ganze Weile lang nicht klar, was da eigentlich getrieben wird. Mittlerweile ist das Internet da auch schlauer und liefert viel mehr Informationen dazu. Allein auf Wikipedia findet man zum Thema Tiny Basic eine ganze Menge Informationen. Und mir war bislang für den Z80 das Tiny Basic von Li Xian Wang bekannt, ein Palo Alto Basic auch genannt. Das ist so ein klassisches Basic, was so richtig schön routinemäßig programmiert ist, was man so schön rekursiv Descent Parser-mäßig anschauen kann, wie das abläuft. Aber sowas ist es leider nicht. Aber hier in dem Beitrag wird darauf hingewiesen, dass es in den frühen Jahren andere Entwicklungen gab, und zwar basierend auf den Arbeiten von Dennis Allison 1975, der eine eigene Programmiersprache entwickelt hat, in der das Basic geschrieben wird, die sogenannte Interpreter Language, IL. Und das ist auch der Fall bei diesem System. Der Basic Interpreter ist wiederum in seinem eigenen Maschinencode geschrieben und drumherum ist jetzt ein Interpreter für diese IL-Sprache programmiert, der dieses Tiny Basic interpretiert, um darauf wieder ein Basic-Programm zu interpretieren, um das Programm auszuführen und so weiter, kommt noch eine Schleife dann drumherum. Vorteil davon ist, dass diese Sprache so kompakt ist oder so designt ist, dass sie alle wichtigen, bin ich noch zu hören? Alle wichtigen Basic-Befehle, alle wichtigen Operationen kompakt darstellen kann durch ein Byte oder sogar noch kompakt in einem zusammen. Es gibt zum Beispiel einen Ein-Byte-Befehl, der einen Textvergleich macht, ob das Schlüsselwort jetzt den nächsten Zeichen übereinstimmt und Falls das nicht der Fall ist, geht es weiter zum nächsten Test. Also so eine Art Case-Anweisung, die man damit programmieren kann und lässt sich dadurch sehr kompakt sparend programmieren. Viele Befehle haben dann auch noch eine Sonderfunktion, wenn die Sprungweite 0 ist, dann wird das auch wieder als Besonderheit ausgewertet, in dem Fall um Fehlermeldungen zu produzieren. Und also dadurch kann man das wirklich ganz, ganz kompakt so ein Basic zusammenschreiben. Hat aber auch den Nachteil, man hat neben der Assembler-Sprache des Z8-Prozessors, die sowieso schon nicht so ganz geläufig ist, eine weitere Sprache oder einen weiteren Maschinencode, den man erstmal irgendwie entziffern muss und dann verstehen muss, was da getrieben wird. Diese Implementierung von Tiny Basic war in dem PCC, People's Computer Company Magazine 1975 vorgestellt worden. Hier so auf einigen Seiten, so hübsch handlayoutet noch, dann Sachen reingeklebt und Handzeichnungen und sowas alles dann. Man sieht hier auf der linken Seite die Basic-Befehle, die Befehle dieser Maschinensprache, die es gibt. Und das hier drüben, das ist der komplette Basic-Interpreter. In dieser Sprache geschrieben. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass jeder Befehl wirklich nur einen Byte hat, bis auf diese Sachen, wo ein bisschen Text dazwischen steht, wie Print und so, das muss natürlich auch irgendwo mit abgelegt werden, kann man erkennen, dass diese ganze Sache wirklich sehr kompakt ist. Das ist hier im Original sind das 236 Byte an Code. Der Interpreter, der diese Befehle dann interpretieren muss, ist natürlich auch noch ein bisschen größer und das Beiwerk drumherum, Zeichen, Ein-Ausgabe, Start und kommt da alles noch dazu. Aber der eigentliche Basic-Interpreter, der hier abgedruckt wurde in dieser Form, ist extrem kompakt, was den Speicher angeht. Und wenn man sich da reinliest, ist es auch verständlich, was da abläuft. Man kann das ein bisschen nachvollziehen und man kann ihn auch ein bisschen erweitern. In diesem unteren Teil zum Beispiel, in diesen 18 Byte, wird die komplette Punkt-vor-Strich-Rechnung plus minus mal durch abgehandelt. Man sieht hier noch so ein paar andere Sachen, dann die Befehlskodierung zum Beispiel, dann wie man dann so in einem Byte alles unterbekommt. Wenn Bit 0 gesetzt ist vorne, dann ist es ein Befehlscode. Wenn Bit 1 gesetzt ist, dann ist es ein Sprungbefehl mit 1.0 und 1.1 sind verschiedene Varianten von Sprungbefehlen, wobei die hinteren Teile dann die Sprungweite angeben, Vorzeichen behaftet. Man kann dann also 64 Bit nach vorne oder 64 Schritte nach hinten gehen. Das ist in der Implementierung für den Z8 noch ein bisschen erweitert worden, dass man dann noch mehr Befehle unterkriegt. Kommt noch im Detail. Hier oben ist so schön dargestellt, wie das Programm im Speicher abgelegt wird. Es wird einfach im Klartext abgelegt. Man kann also wirklich ASCII-mäßig arbeiten und hat ein Zeilenendezeichen und ansonsten alles im Klartext abgelegt. Die Zeilennummer wird noch kodiert, gespeichert mit einem gesetzten siebten Bit wieder. So, und dann sind wir bei diesem schönen Bild, die Zwiebel. Das findet man, wenn man sich mit Tiny Basic beschäftigt, wirklich häufiger im Internet. Der gesamte Programmaufbau ist wie eine Zwiebel. Ich fange an im Inneren mit meinem Maschinencode für meinen Prozessor, den ich habe. Darauf aufgebaut ist der Interpreter für diese Tiny Basic Sprache, also für diesen Maschinencode IL, der dann im Inneren packt. Für diesen Maschinencode. Auf dieser IL-Ebene ist der Interpreter für Tiny Basic selbst drin. Der wird also schon das zweite Mal interpretiert. Und dann kommt mein eigentliches Basic-Programm als vierte Schale dazu. Schön aufeinander geschachtelt, dadurch wirklich sehr kompakt, aber man kann sich vorstellen, langsam. Ich würde es praktisch vorführen, auf dem anderen Rechner hätte ich mal zeigen können, im normalen Betrieb funktioniert das alles ganz gut. Wenn man längere Berechnungen ausführt, sieht man schon, dass es eine gewisse Zeit dauert. Und der erwähnte Assembler, der in einem dieser Bücher abgedruckt ist, ist genau ein Assembler für so eine IL-Sprache und der Autor schreibt dazu, also man kann, wenn man den Basic-Interpreter mit sich selbst, dieses kurze Stückchen, assemblieren will, schon mal getrost Mittagessen gehen, das dauert ca. 2 Stunden. Aber eben wieder für die Zeit 1975 war das eine tolle Sache, wo man wirklich dann immer auch als Hobbyist für wenig Geld, mit wenig Speicher schon komplexe und komplizierte Sachen machen konnte. Wenn man so an andere Systeme denkt, an den KIM, an den LC80 vielleicht oder ähnliche Systeme, die nicht so viel konnten, war eigentlich nur programmierender Maschinencode möglich und man musste sich wirklich sehr intensiv reindenken und da ist Basic schon eine ganz andere Qualitätsstufe, die man erreichen kann. So, in diesen Heften, in dem PLCC, hat man leider nur diesen Abdruck von dem Basic-Interpreter gehabt, aber keine Implementierung, wie man diese IL-Sprache eigentlich interpretieren kann und wie das aufgebaut ist. Aber wenn man weiter sucht, findet man dann den Namen Tom Pittman. Und Tom Pittman hat in den 70er Jahren, 1977, 76, 77, 78, basierend auf diesen Arbeiten von Dennis Allison, so ein Tiny Basic implementiert für den RCA 1802 Prozessor, für 6502 und für 6800. Alle in der Größenordnung von 2 Kilobyte oder weniger. Und mittlerweile gibt es dann von ihm auch im Internet zwei kleine Büchlein, in dem er seine Arbeiten beschreibt, sein Tiny Basic, was er hat, mit allen Eigenschaften dazu. Hier ist dann auch der Assembler in Basic zu sehen dafür. Und noch wichtiger ist dieses zweite Buch, das Experimenters Kit. In diesem Experimenters Kit beschreibt er ausführlich, wie seine Basic, wie seine IL-Befehle aussehen, was er genutzt hat und welche Eigenschaften sie haben. Es war im ursprünglichen Heft ja nur kurz geschrieben, den Befehl ML oder wie auch immer der jetzt heißen mag, und was er so im Wesentlichen tun soll. Das ist in diesem Heft schon etwas ausführlicher beschrieben, wo auch dazu steht, welche Randbedingungen werden gesetzt und was macht er im Detail, und ihm vor allen Dingen auch eine konkrete Implementierung vorgestellt. Leider wieder mal für Prozessortypen 6502, 6800, die mit dem Z8, Z80 überhaupt nichts zu tun haben und eigentlich auch nicht meine Welt sind. Was ich aber feststellen konnte bei der Analyse dieser Sachen, dass die Implementierung der des Z8671 ähnlich sehen, aber leider nicht 100% übereinstimmen. Die IL-Sprache stimmt nicht überein, also wenn man den Codeblock nimmt und sich anschaut, ist der auf den verschiedenen Prozessoren auch immer leicht unterschiedlich. Leider stimmen auch die Codes nicht überein. Also man erkennt ja, da steht Print und davor ein Byte für einen Befehl, für BC oder so. Und aber der Code selbst ist mal 17, mal 19, mal irgendwas anderes. Es ist also leider nicht 1:1 übertragbar. Und auch dieser untere Block der Auswertung von arithmetischen Ausdrücken ist leider immer ein bisschen unterschiedlich implementiert. Mich hat es trotzdem interessiert, wie das Ganze funktioniert, und letztendlich hatte ich genug Zeit. Das Ganze hat über 7 Jahre gedauert, womit ich mich immer nur sporadisch beschäftigt habe. Ich habe also angefangen, wirklich alles zu reassemblieren, vernünftig, das für die verschiedenen Systeme, die er hatte, einheitlich zu bringen. Ich habe mir einen eigenen Disassembler für diese IL-Sprachen gebastelt, wo ich erstmal sehen konnte, was bei rauskam, und mich dann so Schritt für Schritt durchgearbeitet. Immer auf 2 Ebenen und auf 3 Ebenen erraten, was könnte der Code jetzt eigentlich, der IL-Code, machen, welche Bedeutung könnte dieses Byte haben, was könnte dahinter stecken, welche Code-Implementierung macht jetzt was, wie hängt das mit den anderen Sachen zusammen, wie hängen die Flags zusammen und sowas alles dann. Das Ganze ist auch nicht trivial, gerade am Z8 nicht. Der Z8 hat auch die Besonderheiten der diversen Adressierungsmodi, was die Register angeht. Ich kann also nicht nur sagen, ich will jetzt Register Nummer 36 ansprechen, sondern ich kann auch sagen, ich will das Register ansprechen, was derzeit im Register 7 steht, also eine Art indizierte Adressierung. Ich kann auch sagen, ich setze jetzt einen Register-Pointer auf einen gewissen Bereich von Registern und jetzt sage ich Register 1, Index 1, 2, 3, 4, 5, und arbeite mit denen weiter. Dann weiß ich aber nach außen hin nicht, welches Register tatsächlich jetzt gemeint ist, weil ich dann immer diesen Pointer im Hinterkopf haben muss und je nachdem, wie der Pointer gesetzt ist, kann eine Funktion völlig unterschiedliche Register ansprechen. Also es ist nicht trivial, den Code zu verstehen an der Stelle, der da kommt. Und am Ende natürlich auch, dass an dieser Stelle logischerweise, wie schon zum Anfang gesagt, nochmal ganz viel in einem Speicher im Code optimiert wurde, was die Routinenzusammenstellung angeht, um dann auch weitere Bytes zu sparen. Und das macht eine Rückanalyse auch schwierig, weil man eben keinen schönen Straight-Forward-Ablauf hat, sondern wirklich sich durcharbeiten muss und gucken muss, was hängt jetzt wie zusammen, wo hat er wieder Routinen zusammengebastelt, um Bytes zu sparen. So. Schritt 1, die Interpreter-Language oder Intermediate-Language zu disassemblieren. Ich habe mich also an die drei Implementierungen der drei Systeme herangewagt, habe diese mir angeschaut, dafür die drei Disassembler geschrieben und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, das dort schon getestet. Und dann ging es los mit dem Z8671. Das ist jetzt das Ergebnis von einem Durchlauf. Ich weiß nicht, ob es alles zu erkennen ist. Am Anfang stehen schon mal drei Branch-Befehle, unbedingte Sprünge, einmal zur Adresse 03, zur Adresse 1c und einmal zur Adresse 12. Das ist schon eine Besonderheit des Z8671. Alle anderen Implementierungen starten vorne mit nur einem Sprungbefehl. Und es gibt keine Marken, die hierhin wieder zurückspringen. Im Z8-Code ist aber auch nirgendwo zu finden, dass genau diese Adressen irgendwie als Startadresse dem Interpreter übergeben werden und dort gestartet werden. Da ist auch wieder Code-Optimierung dabei. Es wird dann indirekt ausgenutzt, dass in dem einen Register gerade der Wert drin steht, der an dieser Stelle zu dem Einsprung führen würde und ansonsten mal ein -6 dazu addiert, um auf eine Sprungadresse zu kommen und sowas und dort die Einsprünge zu finden. Also es sind wirklich tatsächlich drei Einsprünge für unterschiedliche Funktionalitäten. Aber was man eben sieht, so ein Branch Characters, gucke nach, ob die nächsten beiden Zeichen, die im Code stehen, GO sind. Wenn nein, dann springe weiter zur Adresse 20C. Und wenn ja, dann gucke weiter, ob danach vielleicht TO kommt. Wenn das der Fall war, dann habe ich den Befehl GO2 gefunden. Und dann macht ihr weiter mit Jump Subroutine 140, weiter unten im Code. Und wenn nein, geht es hier weiter mit BE Branch zur Adresse Stern, zu sich selbst, Fehlerausgabe. Einen weiteren Befehl mit Go und nicht To folgend gibt es an dieser Stelle nicht. Es sei denn, es ist Go-Sub, das ist da unten die 30B, dann springen wir von da aus weiter. Wenn es nicht To war, testet er noch mit Sub und ansonsten ist da unten auch dann dieser Fehler raus. Das heißt, der Befehl Go-Sub und Go-To ist hier schon aufgeteilt worden, dass man dieses Go nur einmal im Code hat, spart auch wieder 2 Byte. Man muss nicht zweites Mal den Befehl komplett ausschreiben. Was man daraus auch sehen kann, man muss nicht Go-To zusammenschreiben, man kann Go-To also wirklich auch in 2 Worten schreiben. Da ist die Syntax von Tiny Basic an dieser Stelle sehr sagen wir, freizügig, dass man also wirklich Leerzeichen fast überall einfügen kann, wo man sie eigentlich normalerweise nicht einfügen würde. Aber der Interpreter verarbeitet das so. Aber wie gesagt, das ist so ein erster Durchlauf. Ja, man kann damit schon was anfangen. Aber zum Anfang standen statt dieser ganzen vielen Befehlskürze, statt dieser ganzen Monix bei mir am Anfang auch nur Fragezeichen, weil ich auch nie wusste, was das für Befehle sind und was die vielleicht machen könnten. Wenn man sich sowas dann mal als finalen Stand anschaut, sieht das schon ganz anders aus. Meine ersten drei Einsprungpunkte da oben, Branch zu Start, der Eintrittspunkt für den direkten Modus, wenn ich interaktiv den Basic-Interpreter benutze. Mein zweiter Sprung ist im Next-Statement-Modus, wenn ich einen, im Debug-Modus bin und mit GoTo weitermachen will, fortführen will. Und erst der dritte Einsprungspunkt, das ist der, wenn es mit RAN losgeht. Und das ist eben die Sache, die mich zum Anfang auch Nerven gekostet hat, weil ich überhaupt nicht gefunden habe, wann und wie springt denn da eigentlich dahin, um so ein Programm zu starten. Die nächste Sache, die einem der Arbeit eben erschweiert, ist, man kann nicht vernünftig debuggen. Also ich kann nicht auf Maschinencode-Ebene oder so Hardware-Break sagen, jetzt halte mir mal auf der Adresse an, ich will mir mal die Register anschauen oder so, geht's nicht. Und einen Emulator für den Z8 gab es damals auch noch nicht, wo ich den so richtig schön am Computer schön simulieren konnte und nachschauen konnte. Ja, man sieht also jetzt hier schon, ich habe sehr viel kommentiert dabei und man kann dann schon viel besser verstehen, was da passiert. Also hier GoTo heißt das dann auch meine Zeile, wenn es GoTo ist, dann get line number, ansonsten teste auf GoSub und get destination und error of end of line. Kann man ganz gut dann lesen, was passiert. Damit haben wir die hinteren 436 Byte mehr oder weniger, 456 Byte mehr oder weniger verstanden, wie dieser Basic Interpreter aufgebaut ist, was er alles kann. Der Z8671 enthält natürlich noch viel mehr Code drumherum. Allein schon der Startcode, was der Z8671 kann, ist sehr umfangreich. Man kann mit verschiedenen Baudraten arbeiten. Die müssen eingestellt werden und erkannt werden. Man kann mit verschiedenen RAM-ROM-Konfigurationen arbeiten. Der Speicherausbau wird zum Anfang getestet. Wie viel RAM ist da, wie viel RAM ist da, was ist die höchste, was ist die niedrigste RAM-Adresse. Ebenso beim ROM. Existiert im ROM irgendwo ein Autostartprogramm, was ich starten muss? Sind eventuell irgendwelche abweichenden Routinen definiert? Es gibt einen sogenannten Konstantblock im Code, der diverse Parameter enthält, über die man das Zeilenendezeichen definieren kann und wie viel Wartebits noch ausgegeben werden sollen und sowas alles dann, ob das externe in Out-Routinen genutzt werden sollen, statt der normalen internen, die über die eingebaute serielle Schnittstelle laufen sollen. Das ist auch nochmal eigentlich eine ganze Reihe an Aufgaben, die der Code erledigen muss, und auch dieser ist äußerst effizient programmiert. An dieser Stelle beispielsweise wird in 2 Byte die untere und die obere RAM-Konfiguration ermittelt, und wenn er zum Beispiel ermittelt, die obere RAM-Konfiguration ist 00, hat er kein RAM, dann bekommt er als Adresse aber 007F oder sowas als Beispiel. Und in dem Fall ist der ganze Code dann so weiter programmiert, dass da an dieser Stelle dann die Register genommen werden und nicht externer RAM, der verfügbar ist. Der gesamte Aufbau, also des Speicherblocks, wie der genutzt wird, ist also auch wirklich so hoch optimiert, dass alle Varianten unterstützt werden vom Aufbau her und dass das trotzdem alles gut funktioniert. Wenn man nur ROM hat, ist natürlich klar, dass von den 124 Byte, die man zur Verfügung hat, Großteil dann intern drauf geht, dann hat man auch nicht mehr so viele Basic-Variablen zur Verfügung, da ist nur A bis L nutzbar, die anderen werden dann intern für Stack und so weiter genutzt. Aber allein das ist schon eine interessante Technik dann. Und dann der nächste Block, den man hat, ist dann der Interpreter für die Interpreter-Language, Intermediate-Language. Das ist zum einen diese Tabelle, die Sprungtabelle der Befehle, die man ganz zum Anfang in diesem mittleren Block gesehen hat, und dann eine Hauptschleife. Und die Hauptschleife ist trivial eigentlich: lade ins Relativregister R3 das nächste Byte, was in meinem Maschinencode steht. Dazu wird Doppel-Relativregister 8 und 9 genommen, um mir den Inhalt zu holen. Also auch diese Sachen sind wieder virtuell und können wieder auf anderen Registern tatsächlich physisch stehen. Dann wird geguckt, was ist das für ein Befehlscode, und je nachdem, in welchem Bereich der liegt, hier zwischen 0 und 1F, kleiner als 30, kleiner als 40 und so weiter, wird zu verschiedenen Subroutinen gesprungen, die diese Befehlscodes dann abarbeiten. Also doch also das ist der originale Code, wie er aus dem Reassembler rauskäme. Man sieht gewisse Strukturen, man kann durchaus das eine oder andere als Bereich erkennen, aber im Wesentlichen sitzt man davor und muss erstmal raten, was könnte das alles sein, wie könnte das zusammenhängen. Und das ist jetzt meine finale Version davon. Vernünftig kommentiert, ist das umfangreich und etwas besser erkennbar. Man sieht hier, dass diverse Befehle mit IL benannt hier folgen, ein bisschen beschrieben, was sie machen. Ein paar Sprungziele habe ich einfach noch als Log gelassen und nicht weiter umbenannt. Aber man kann sich wirklich über Befehl für Befehl durchhangeln und eben, ja, nachvollziehen, was ein einzelner IL-Befehl macht, wie er funktioniert. Zu ein paar Optimierungssachen komme ich noch nachher. Das ist die eigentliche Edit-Routine, der Editor, der ist extern. Mit dieser Stelle füge ich eine Basic-Zeile ein. Wenn ich mein Basic-Programm im Speicher zu stehen habe und etwas einfügen möchte, muss ich erstmal gucken, an welcher Stelle will ich einfügen. liegt die einzufügende Zeilennummer vor oder nach meiner aktuellen Stelle, wo ich bin. Wenn sie ans Ende rangehört, ist es kein Problem, kann ich es hinten ranschreiben. Wenn sie zwischendurch reingehört, muss ich erstmal ein bisschen Platz machen und das einfügen. Wenn ich eine Zeile löschen will, ist es umgekehrt. Ich muss die Stelle suchen und den Rest wieder zurückschieben. Das Ganze ist an dieser Stelle hier sehr effizient programmiert, ist aber trotzdem eigentlich die längste Routine an dieser Stelle, die hier überhaupt auftaucht. So, und hier bin ich jetzt schon mal bei einer Befehlstabelle für die IL-Sprache. Das sind alle Befehle, die es gibt. Es geht los bei 0a. Das ist mein erster Maschinencode für IL. Der letzte ist 2f von den Einzelbit-Befehlen. Die allerersten Befehle von 0 bis 9 werden noch für spezielle Konstanten benutzt. Dann alles, was mit 38 vorne losgeht, sind einfache Sprünge. 40 bis 5f sind Rückwärtssprünge, 60 bis 70 Vorwärtssprünge. Die 80er-Befehle, das sind die String-Befehle zum Vergleich. Und ja, dann noch diverse andere Sprünge. Und dann kommen wieder ein paar IL-Befehle und dann kommt am Ende meine gesamte IL-Sprache. Und die IL-Sprache ist hier auch im Klartext mit drin und dafür habe ich ein paar Makros geschrieben, die mir diese Befehle dann umsetzen. Also die meisten Befehle sind ja trivial, einfach aus der Mnemonik dann entsprechende Bytes zu erzeugen. Manchmal muss ein bisschen gerechnet werden. Speicherplatz sparen, LN, literal Number. Den gibt es in den anderen Implementierungen auch und dort wird überall eine 16-Bit-Zahl dahinter geschrieben. Der Platz war hier nicht zur Verfügung. Sämtliche Programmierung, die hier erfolgt ist, wurde jetzt so umgeschrieben, dass ich hier für literal Number nur 8-Bit nutze, nämlich die unteren 8 Byte. Habe dann aber ein Problem, wenn ich irgendwo mal größere Werte brauche. Und beispielsweise beim List-Befehl wird, wenn ich keine Zeilennummer von bis angebe, automatisch der gesamte Bereich von Zeilennummer 1 bis Zeilennummer 32.000 genommen. Und diese Zahlen müssen als Konstanten ja irgendwie dann auch mit übergeben werden. Das erfolgt also in dieser EL-Sprache mit ein paar kruden Berechnungen und Stack-Rotationen, indem ich also hier wirklich Zeichen eingebe, eine 0 und eine FF und dann subtrahiere, rotiere und so, um wirklich auf Zeilen 7 FF, F oder 001 zu kommen und das möglichst speichersparend. Kostet Zeit, ist aber kompakter. Na? So, also ganz kurz an dieser Stelle, Platz sparen, kodieren jetzt noch weiter. Wenn man das einfach mal so vorwärts programmieren würde, käme man auf, ich schätze mal, 3 Kilobyte, wenn man das strukturiert programmiert und dann geht's los. Speicherplatz sparen, Speicherplatz sparen, Speicherplatz sparen. Fehlercodes, die ausgegeben werden, sind einfach die Adresse im IL-Code, wo der Fehler auftritt. Man liest also Fehlernummer 438 und ist im Handbuch dann übersetzt worden. Was bedeutet die 438? Gosobiff auftritt hören oder keine Ahnung, irgendwas in dieser Richtung. An vielen Stellen werden Bereichsgrenzen ausgenutzt, diese Binär-Sachen, dass man einfach mit dem End das wieder beschränken kann oder zurückgehen kann. Beispielsweise die Konstant, der Konstantblock, dass die Länge 16 Byte ist, wird ausgenutzt. Es gibt einfach eine Schleife, die zählt einfach nach, bis hinten wieder eine 0 vorkommt. Und dann weiß BASIC, dass an dieser Stelle der Konstantblock zu Ende ist und dass er auch gleichzeitig 16 Byte weiter ist. Die Funktionstabelle liegt auf einer 00-Adresse. Der IL-Funktionen liegen alle in Page 0, damit die Funktionsaufrufe an dieser Stelle auch mit einem Byte statt zwei Byte für Adresse arbeiten können. Wenn man Code hat, der zusammengehören könnte, beispielsweise Lesen von zwei Bytes aus dem Speicher, macht man das erstmal Lesen des ersten Bytes und dann kein Return und Doppelaufruf, sondern der gleich hinten rein als zweite Funktion Lesen von einem Byte. Und da spart man sich einen Return dazwischen. Das mit dem Go von Gosob hatte ich schon mal gesagt. Dann Tabellenzugriffe erfolgen mit Adresse und Offset, statt erst einen Index zu normalisieren und dann anders zu rechnen. Und viele Routinen für die Hexadezimalausgabe zum Beispiel sind suboptimal programmiert, aber brauchen dadurch einfach viel weniger Platz. Für die Hexadezimalausgabe wird dreimal über denselben Code gegangen, mit immer einem Offsite von 6 dazu addiert, um zu gucken, wie viele Stellen es sind und ob er sie ausgeben muss oder nicht. Also da geht er eigentlich pro Stelle dreimal über denselben Code rüber, aber es ist wesentlich kürzer, als wenn ich das im klassischen Konvertierungsalgorithmus programmieren würde. So, als Ergebnis ist jetzt rausgekommen ein vollständig kommentiertes Listing von dem ganzen System. Und dass ich auch soweit verstanden habe, wie alles funktioniert. Und ich konnte diese Sachen dann dadurch auch umsetzen auf andere Systeme. Es gibt noch einen Jugend- und Technikcomputer Tiny, der ebenfalls so einen Z8-Prozessor hat. Und für den habe ich dann dieses Basic-Debug umsetzen können und auch noch ein bisschen erweitert. Und wer hat es programmiert? Das Ganze schreit förmlich danach, dass irgendjemand die Arbeit von Tom Pittman gekannt hat oder darauf basiert, das weiterentwickelt hat. Und bei Tom Pittman finden sich tatsächlich noch zwei versteckte Informationen. Einmal, dass er sagt, er weiß, wo das Basic herkommt für den Z8-Mikroprozessor, schreibt er in diesem ein Büchlein hier, im First Book of Basic Programs. Und als zweites in seiner Biografie schreibt er, dass er 1976 Tiny Basic implementiert hätte, auch für den Z8. Würde man sonst nirgendwo auf seiner Seite. Und ich habe noch mit ihm Kontakt aufgenommen und letztendlich hat er mir dann Mitte letzten Jahres oder Ende letzten Jahres dann bestätigt, dass er der Autor von diesem Basic ist und dass er das im Auftrag von C-Log programmiert hat. So, wer sich dafür interessiert, auf meiner Webseite findet man alles, was dazugehört und noch ein bisschen mehr. Und ja, ansonsten, ich hätte gerne noch was anderes gezeigt, aber die Zeit ist um. Ich freue mich, dass trotzdem noch so viele durchgehalten haben und heute so viele da waren. Beim letzten Vortrag waren wir 3 Leute, inklusive mir. Aber das war früh um 9 gleich, der allererste Vortrag, oder um 8, weiß ich gar nicht mehr, ist schon auch eine Weile her. Gibt es kurze Fragen noch? Gut, sonst...